Green up your life. Green up your life. Wie lebe ich nachhaltig? Mit Marie Gomez.
Hola, vielen Dank fürs Reinhören. Ich miste gerade nach und nach die ganzen Körbe bei mir im Bad aus. Ich brauche noch vieles auf, was ich so habe. Der Plan ist wirklich, sich auf wenige Kosmetikprodukte zu beschränken und die dafür wirklich sorgsam auszuwählen. Das muss halt dann wirklich richtig gutes Zeug sein. Und dass Naturkosmetik nicht gleich Naturkosmetik ist, das merkt man erst, wenn man Zeit hat, sich etwas näher damit zu beschäftigen. Es ist manchmal leider echt schwer durchzublicken, ob man sich was Gutes kauft. Deswegen spreche ich in diesem Podcast mit Serjoscha. Er hat seit ein paar Jahren einen eigenen Naturkosmetikladen und seine Erfahrungen, die zapfen wir jetzt einfach mal dreist an. Ich kann schon mal verraten, dass er einen ganz erfrischenden Blick auf unsere Konsumgesellschaft hat. Hast du Lust, dich jetzt noch mal kurz vorzustellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Serjoscha Williams. Ich bin 29 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Erlangen. Habe 2015 Saleo Naturpflege, den Fachhandel für Naturkosmetik und Nachhaltigkeit, gegründet und sind seit 2018 im März nach Nürnberg gekommen, haben expandiert, den Laden vergrößert und starten dieses Jahr richtig los.
Wenn du dich mit drei Hashtags beschreiben müsstest, könntest, dürftest, welche wären das?
Bio ist sexy, Nachhaltigkeit und nur gemeinsam.
Wir kennen uns eigentlich seitdem ihr den Laden aufgemacht habt, 2016. Was hat sich seitdem verändert?
Einiges. Wir haben zum einen, wie gesagt, den Laden in Nürnberg gefunden, der ziemlich zentral liegt, weil wir gesagt haben, Schluss mit dem Verstecken, Bio darf sich nicht mehr verstecken. Wir müssen in den Leuten, in your face, direkt rein, direkt in den Mainstream und die Leute einfach da, sag ich mal, abholen, wo sie stehen. Wir haben seit 2-3 Monaten ein großes Investment gemacht, was die Abfüllstation angeht, dass wir auch mit diesem Thema Plastik uns natürlich auch auseinandersetzen, weil wir immer versuchen zu optimieren. Und keiner ist perfekt, auch nicht der Einzelhändler und auch nicht der Endkunde. Aber es geht darum, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Und seit letztes Jahr gab es eben den Big Bang der Nachhaltigkeit, der Naturkosmetik, ob das Lebensmittel ist, ob das Kosmetik ist. Und seit 2 Monaten bieten wir eben das ganze Thema unverpackt an. Und das war eigentlich das größte Thema. Warum? Weil wir sind ja und leben Idealismus, aber ich bin ein knallharter Realist. Das heißt, was ist umsetzbar? Es muss betriebswirtschaftlich immer noch verargumentiert werden und das ist ganz, ganz wichtig, sonst schweben wir nur auf einer Wolke und dann ist nichts umsetzbar auf lange Frist. Ne?
Jetzt sagst du, letztes Jahr ist ein Big Bang passiert. Womit hängt das denn zusammen? Mit dieser Fridays for Future Bewegung oder was ist passiert?
Also unter anderem die Fridays for Future Bewegung, die hat auf jeden Fall einiges mitbewegt, aber ich denke, das größte Thema letztes Jahr war es, dass endlich mal auf politischer Ebene angekommen ist. Ich habe das letztes Jahr politisch sehr, sehr viel verfolgt. Habe viel Kopfschütteln gehabt, weil halt einfach nur zu viel Diskussionen waren und nicht an dem Lösungsansatz gearbeitet worden ist. Aber immerhin auf politischer Ebene. Dann die ganzen, sage ich mal, Influencer auf Social Media, die Stars, die promoten das Ganze, weil es ist 11:45, es brennt alles und wir brauchen den Change. Und dadurch hat sich das ein bisschen auch auf den Mainstream übertragen. Es ist jetzt mittlerweile sexy, es ist geil, wieder Sport zu machen, sich gesund zu ernähren. Und Naturkosmetik, alles schön und gut, aber die innerliche Schönheit oder Pflege fängt immer von innen heraus an. Außen kannst du nur komplementär das Ganze unterstützen. Aber von innen ist es die Ernährung. Was isst du und was du isst, bist du auch. Und so ist auch der Ansatz von uns.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr das angefangen habt?
Crazy. Meine Mom hat viel in meine Bildung investiert, schon in jungen Jahren. Und hat immer gesagt, Junge, lern, lern, lern. Ab nach USA, bilde deinen Horizont. Schau, dass du das Scheuklappendenken abschaffst. Und meine Mom war schon immer sehr nachhaltig. Ich selber bin mit Weleda aufgewachsen. Führe ich natürlich nicht in meinem Einzelhandel aus dem ganz einfachen Grund, weil es halt einfach schon Mainstream ist, überall. Und es gibt tatsächlich einfach kleinere Naturkosmetikhersteller, die ich persönlich mehr promote und unterstütze, wo die Ethik besser stimmt, wo das ganze nachhaltige Thema, was Verpackungen angeht, die sich innovativ und zwar konstant entwickeln. Meine Mom ist vor 7 Jahren an Brustkrebs erkrankt. Und da war dann das Thema bei uns, wo wir gesagt haben, hey, wir haben so die Schnauze voll, wir wollen einfach mal einen Ort der Transparenz schaffen. Und Bio ist alles schön und gut, aber wenn der Einzelhändler oder der Hersteller nicht transparent ist, dann ist Bio hinfällig. Und so haben wir den Einzelhandel Saneo Naturpflege gegründet. Meine Mutter hat das Konzept geschrieben, ich habe in der Verwirklichung mitgearbeitet, habe das mit den Laden aufgebaut, habe die Hersteller mitgesucht, haben die Recherche betrieben, haben im Endeffekt uns den Hintern aufgerissen auf Messen deutschlandweit, selbst auf kleine Hausmessen gegangen, wo kleine Hersteller, sage ich einmal, eine Plattform gebraucht haben, sich zu entfalten.
Ihr seid also richtig auf Schatzsuche gegangen.
Ja, weil nur so geht's. Wir wollen die besonderen Hersteller, die, sage ich mal, da wo wirklich noch was dahinter steckt. Klar, es ist alles immer betriebswirtschaftlich wichtig, weil sonst kannst du ja nicht davon leben. Aber es geht immer noch auch mit Herz. Und das ist das, was wir einfach kombinieren wollen, dass wir sagen, okay, klar, wir wollen geile Produkte haben. Sie müssen aber in erster Linie Verträglichkeit darstellen. A und O, das ist unser Qualitätsmerkmal, Verträglichkeit und im Endeffekt die Performance. Performt das Bioprodukt nicht, überzeugt es den Kunden nicht. Und dann läufst du Gefahr, dass der Kunde auf konventionell umsteigt. Und das vermeidet Saleo eben durch das hohe Qualitätsmanagement.
Das klingt auf jeden Fall alles sehr stimmig und auch irgendwie ein bisschen aufregend. Aber jetzt für mich als Konsumenten, warum sollte ich auf Naturpflege umsteigen?
Auf vielerlei Gründe. Mein Ansatz persönlich ist immer der Mensch. Mhm. Oder dem Menschen gibt es keine Veränderung. Und erst wenn der Mensch anfängt, Progress zu machen, nimmt es auch Fahrt über die Natur auf. Weil im Endeffekt ist der Mensch dafür verantwortlich, wie sich die Natur gestaltet, weil wir so viel Einfluss nehmen in der heutigen Zeit. Das heißt im Endeffekt, klar, Veganismus, vegan, das Produkt muss vegan sein oder kann vegan sein. Das ist alles schön und gut, aber es fängt beim Menschen an. Da muss der Change kommen.
Und war das bei euch, als deine Mama dann krank geworden ist, dass sie gesagt hat, okay, Moment mal, es kann nicht sein, dass ich irgendwelche Produkte nehme und ich nicht weiß, was da drin stecken, irgendwelche Inhaltsstoffe, die mich vielleicht sogar auch krank machen. Muss man, wenn man Krebs hat, dann stärker aufpassen?
Definitiv, weil es das Ganze auch nochmal unterstützt. Ne? Die Zellen ernähren sich ja von Stress, von Gedanken, gut, der negativ sich auswirken kann und von den ganzen Chemikalien, die sich ablagern. Gerade bei Frauen ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, auf Aluminiumdeos zu verzichten. Mhm. Ja, die greifen dir die Lymphen an, sie verstopfen dir die Lymphen. Es ist natürlich jetzt nicht zu 100% nachgewiesen, dass man sagen kann, ja, jetzt hat vom Aluminiumdeo kriegst du Brustkrebs. Aber es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und warum soll man das in Kauf nehmen, wenn man doch weiß, dass das im Endeffekt gerade bei Frauen, und jetzt sind wir wieder beim Thema Frauen, sage ich, sind irgendwo göttergleich, weil sie gebären Kinder, sie geben Leben. Ja. Was hat das Kind an der Brust zu tun? Es nimmt die Milch.
Ja.
So, und alles das, was du auch über die Haut aufnimmst, natürlich verteilt sich im Körper. Und das gibst du dem Kind weiter.
Voll. Das ist abgefahren, dass du das sagst. Also bei mir hat sich auch ganz viel nochmal verändert. Also ich habe mich davor schon so ein bisschen mit Nachhaltigkeit und Bio und halt ne, so guten Inhaltsstoffen beschäftigt. Aber so richtig geändert habe ich das erst, als ich Mama geworden bin. Weil davor, man geht ja selber mit sich nicht so pfleglich um. Man geht über seine eigenen Grenzen drüber und ach, das geht schon noch und zu wenig Schlaf, egal. Und sobald man dann für ein Kind da ist und das sich vor allem am Anfang auch noch komplett aus einem ernährt in der Schwangerschaft und dann später noch in der Anfangsstillzeit, geht da so ein Schalter.
Ja.
Und dann fängt man an, anders über Dinge nachzudenken. Und ich habe tatsächlich erst, nachdem mein Sohn geboren ist, mein Deo umgestellt, weil ich ganz lang dachte, ich habe so ein Rexona-Deo gehabt, das halt, das nennt sich Cotton Dry, also das ganz harte Zeug, weil ich dachte, ich schwitze so schnell und ich fand das super unangenehm. Ich dachte, das ist das einzige Deo, was bei mir wirklich hilft und habe dann erst vor kurzem ein anderes Deo, einfach so ein, aus so einem Glas, dass du halt mit einem Tiegel, eine Deo-Creme, habe ich probiert und es funktioniert super. Also wirklich, ich rieche nicht, es funktioniert eigentlich fast noch besser und das dachte ich, das geht gar nicht, weil das ist halt so Natur, Pflege, das funktioniert nicht.
Ja, man kennt es halt noch von damals und das ist der ganz, ganz krasse Change, der sich in den letzten Jahren gegeben hat, dass mittlerweile die Naturkosmetikhersteller von der Performance her gleichziehen können, was konventionell darstellt. Das heißt im Endeffekt, du musst nicht mehr Chemie benutzen, um irgendwelche Ergebnisse zu erzielen, die vorher die Naturkosmetik, weil die Nachfrage nicht da war. Die Nachfrage ist da, das heißt, die Naturkosmetikhersteller investieren mehr in ihre Chemiker, mehr in Research and Development. Das heißt, die haben im Endeffekt den Markt da, um auch da wieder zu investieren, weil irgendwo muss sich das ja alles wieder widerspiegeln im Cashflow für die Hersteller. Mhm. Das heißt, jetzt gibt es die Alternativen und da kann zum Beispiel Saleo ganz, ganz, ganz gut mitreden. Wir stellen unsere eigenen Deo-Cremes her. Wir haben gesagt, ja, Deo-Cremes sind geil, aber sie müssen sexy riechen. Das heißt, es muss, und jetzt kommen wir zu dem Thema Bio ist sexy, es ist attraktiv. Und solange die Deo-Creme oder auch die neuen Deos, die ich jetzt kreiert habe, mit einem italienischen Hersteller, die sind hardcore, weil sie performen, sie riechen gut und es ist wichtig, es ist nicht schlimm zu schwitzen. Du sollst ja schwitzen, weil zum Beispiel, wenn du das Aluminium-Deo verwendest, du machst dir die Lymphen zu, im Endeffekt hast du nur einen Stau. Durch andere Lymphe tritt es wieder aus. Das heißt, du nimmst dann irgendeinen anderen Ausgang vom Körper. Wichtig ist, dass du im Endeffekt, was halt bei den meisten Deo-Cremes drin ist, ist die Maisstärke. Die verengt dir die Poren unter den Achseln, aber sie verschließt diesen Schweißmechanismus nicht. das Natron, was drin ist, tötet die alle Bakterien.
Und deswegen
Bakterien,
riecht das nicht, genau.
Genau, das heißt, du kannst schon gar nicht riechen. Mhm. Muss man mal aufpassen, jeder hat natürlich andere Hautverträglichkeiten, ne? Da muss man mal ein bisschen ausprobieren, aber du kannst in der Naturkosmetik bedenkenlos ausprobieren. Und das ist, glaube ich, der Key-Faktor. Du musst keine Angst haben, dass du irgendwie daneben greifst.
Was macht das denn eigentlich preislich für einen Unterschied? Also wenn du, keine Ahnung, ich sage jetzt mal zu DM gehst, die haben ja auch Naturmarken, oder halt eben zu einem Naturkosmetikhersteller oder da auf eine Marke zurückgreifst.
Ich denke mal, da ist auf jeden Fall ein preislicher Unterschied, wobei wir gerade in unserer deutschen Gesellschaft da ein bisschen immer dazu neigen und tendieren, immer nur auf den Preis zu achten.
Ja.
Ne? Es muss viel sein. Ja? Das Kilo Hackfleisch darf nicht mehr als 2-3 Euro kosten. Ja. Aber man muss auch da bedenken, alles das, was du da zu dir nimmst, hat ja auch dann irgendwo keine Nährstoffe mehr, weil es Masse ist, es ist behandelt, es ist mit Chemie behandelt. Und das Gleiche ist in der Naturkosmetik. Und wenn man sehr hochwertige Inhaltsstoffe verwendet, muss man das Ganze mal in die Relation setzen. Und das haben wir verlernt.
Ja.
Setz es in die Relation. Du kaufst dir ein Deo-Creme mit 50 Gramm. Das Deo langt dir 2 bis 3 Monate.
Ja.
So, jetzt sagen wir mal, das kostet 8 Euro, 9 Euro, 10 Euro. Dann machen wir das Ganze mal geteilt durch 3. Dann hast du pro Monat 3 Euro. Was kostet das Rexona im Monat? Auch deine 3 Euro.
Und dann also, ist es wieder drin.
Es ist ausgeglichen.
Aber ich muss tatsächlich sagen, für alle, die sich auch über dieses Thema Preis Gedanken machen, einfach auch, weil sie es vielleicht müssen, ja, es kann sich ja auch nicht jeder leisten, da überall in ein höherpreisiges Segment zu gehen. Man entschlackt so ein bisschen. Also das kann ich euch echt aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe vor kurzem alle möglichen alten Tuben weggeschmissen, weil da ist so viel abgelaufen und alt und ranzig schon gewesen.
Ja.
Brauche ich jetzt alles gar nicht mehr, sondern ich suche mir halt 1-2 gute Sachen aus, die in meiner täglichen Routine sind, und mehr brauche ich gar nicht. Irgendwie fühlt man sich frei, weil man diesen ganzen Kram im Bad nicht mehr rumstehen hat und auch nicht mehr braucht.
Ich meine, auf jeden Fall sind wir alle konsumgedriven. Wir
ist
alle
so.
Wollen immer mehr.
Ja.
Aber wenn man so sich mal Gedanken macht darüber, was man überhaupt konsumiert, gerade für die Körperpflege, ja, ist das Credo bei Saleo zum Beispiel weniger ist mehr, aber dafür das Richtige.
Mhm.
Hast du die richtigen Produkte, minimierst du automatisch, sage ich mal, die Masse und die Menge an, was du eigentlich denkst zu brauchen. Das ist ja alles nur reine Psychologie, Marketing, das steckt ja nur Marketing dahinter. Wir sind so dressiert worden, das brauchst du, das brauchst du, das brauchst du.
Ja, es gibt aber auch Sachen, die sind wir so gewohnt, und da fällt einem die Umstellung schwer. Also zum Beispiel zu so Tabletten, mit denen man sich die Zähne putzt. Konnte ich mich nicht dran gewöhnen, habe ich versucht und bin dann wieder umgestiegen.
Ganz wichtig, da haben wir zum Beispiel als Fachhandel immer Alternativen. Wir haben immer Alternativen für einen kleinen Geldbeutel, für einen mittleren und für den großen. Weil auch Naturkosmetik soll sich nicht nur für die Reichen, für die Anführungsstrichen Schönen darstellen lassen, sondern auch für die Studenten, die vielleicht nicht so viel Geld in der Tasche haben. Ich war selber Student. Ich konnte mir damals nicht Bio leisten. Ich musste immer irgendwo gucken, wie kriege ich das gebacken.
Ja.
Hast du auch mal zur, sag ich mal, konventionell zurückgegriffen, weil der Preis erheblich unterschiedlich war. Aber unterstützt du das, wird es immer mehr Masse, kriegen die Hersteller die Möglichkeit, das Ganze auch vom Preis her zu senken, weil dann ganz normale andere EK-Kosten sind für die und so weiter. Und die Alternative zu Dentabs ist Lamazuna.
Lamazuna?
Das ist ein Zahnputzstein. Es ist wie ein Eis am Stiel, bloß ein Zahnputzstein drauf.
Und da lecke ich drauf?
Nicht ganz, nicht ganz. Du nimmst dann im Endeffekt deine Zahnbürste und je mehr Schaum du möchtest, schrubbst du halt im Endeffekt auf den Zahnstein.
Cool.
Und das Ding, muss ich sagen, habe ich jetzt seit November letzten Jahres im Sortiment. Wir sind psychologisch geprägt, wir brauchen den Schaum im Mund, die Tenside.
Ja.
Wichtig ist aber, dass diese Tenside nicht auf chemischer Basis sind, sondern auf natürlicher, pflanzlicher Basis. Da kann man Kokostenside nehmen, Zuckertenside. Ach, da gibt es so viele Alternativen im Endeffekt. Und diese Zahnputzsteine sind wirklich der Hit bei uns auch im Laden.
Du nutzt so viele Fachbegriffe, die ich noch aus meinem Chemiestudium kenne. Also ich habe ganz früher mal ein paar Semester Chemie studiert. Ich habe nicht abgeschlossen, sondern bin dann irgendwann zum Radio gegangen. Aber ich finde das krass, weil ich weiß nicht, was hast du studiert oder halt gelernt? Als
ich bin eigentlich klassischer BWLer mit ein bisschen Schwerpunkt Psychologie gewesen.
Ja, und jetzt musst du dich halt so voll mit wissenschaftlichen Dingen auskennen, ne? Weil es ist ja
extrem,
reine Chemie. Also.
Extrem, extrem. Aber es macht mega viel Spaß, weil halt die Leidenschaft da ist von meiner Mom, und da sind wir wieder beim Thema Mensch. Die Haut, ja, und das habe ich ein paar Bücher gelesen in den letzten Jahren. Ich habe mich da reingefuchst, und auch heute lerne ich jeden Tag dazu. Kunden bringen Informationen um mich heran und sagen, ey, Yoshi, hast du das schon gewusst? Und ich so, nee, aber danke für die Info.
Das ist echt eine coole Sache. Du hast vorhin was angesprochen, das fand ich sehr interessant mit dieser Marketing-Geschichte, also dass wir halt darauf dressiert sind zu konsumieren. Mir ist das aufgefallen, als ich, nachdem ich geheiratet habe mit meinem Mann,
Glückwunsch.
Dankeschön, 2 Monate so Backpacking in Asien war. Und wenn du mit einem Backpack unterwegs bist, nimmst du halt super wenig mit. Echt nur, du erstellst ein richtiges Konzept quasi, dass du so wenig wie möglich mit dir rumschleppst, aber trotzdem immer alles dabei hast. Und das hat auch funktioniert. Aber wenn du dann auch 2 Monate unterwegs bist, bringt es ja nichts, wenn du wenig dabei hast, wenn du dann anfängst, Sachen zu kaufen.
Richtig.
Also kaufst du nicht. Und mir hat das überhaupt nicht gefehlt. Also mir hat das Kaufen nicht gefehlt. Und es hat mir auch gereicht, jeden Tag die 5 Klamotten anzuhaben. Und es war völlig in Ordnung, bis ich dann am Ende dieser 2 Monate zu einer Hochzeit nach Bulgarien gefahren bin, wo Freunde von uns auch geheiratet haben. Und da habe ich meine ganze alte Clique gesehen und es war total schön. Und auf einmal fühlte ich mich nicht mehr wie in Asien overdressed, weil ich fand meine Backpack-Klamotten schon recht schick, ja. Ich fühlte mich echt im Vergleich zu den anderen Backpackern super overdressed, weil ich auch so ein Kleid dabei hatte und irgendwie so eine schwarze Jeansjacke. Das hat farblich alles zusammengepasst. Das war echt ein richtiges Konzept, was ich da erstellt habe. Und in Bulgarien fühlte ich mich dann auf einmal underdressed und hatte das Gefühl, scheiße, ich brauche eine Handtasche, ich brauche schönere Schuhe, was sind das für Schlappen, die du da anhast? Und das, also das kommt wirklich darauf an, in welchem gesellschaftlichen Kontext du gerade bist. Und das ist so ein Gruppenzwang eigentlich. Also das mit diesem Kaufen und Anziehen und Konsumieren, das ist eigentlich ein reiner Gruppenzwang.
Definitiv. Also das Thema Konsum gerade ist, wir neigen ja gerade in der deutschen Gesellschaft immer, die Messlatte ganz hoch zu legen. Mhm. Und dann ist es teilweise für uns unerreichbar. Und auch dieses zum Beispiel Thema ganz kurz, Zero Waste, ja. Warum nicht Less Waste?
Ja.
Zero Waste ist doch gar nicht wirklich umsetzbar.
Voll, das ist so absolutistisch. Und vor allem machst du dich dann auch angreifbar, wenn du sagst, das schafft man eh nicht mehr, dann lässt man es halt.
Exakt. Genau das Thema vegan. Ja, man fängt gerade in unserer Gesellschaft immer mit dem Finger gleich auf jemanden zu punkten. Nimm doch den Menschen an, wenn er bereit ist, sich weiterzuentwickeln. Das ist das schönste Gut. Wenn du bereit bist, schon dich zu entwickeln, hast du schon den ersten Schritt zum Erfolg. Und darum geht's. Und der Konsum ist im Endeffekt gerade durch das Social Media. Wir Menschen sind ja komplett psychologisch ausanalysiert worden. Man weiß genau, wie unsere Sinne funktionieren, auf was wir reagieren, vom Gerüchen bis Fühlen, bis Tasten, bis Hören. Ich glaube, dass der Konsum nie aufhören wird. Mhm. Den wirst du auch niemals abschaffen können. Deswegen muss man auch da wiederum sagen, Idealismus ist gut, Realismus. Wie können wir es zum Beispiel wieder verändern? Wie können wir den Konsum bewusster machen? Wie können wir uns mehr hinterfragen? Alleine als Endverbraucher kriegst du es nicht hin. Du musst es auf B2B-Ebene schaffen, auf Industrieebene, auf Politikebene.
Ja.
Und erst dann bekommst du den großen Change, weil die Politik sagt immer, ja, am Ende des Tages ist es der Konsumer, der entscheidet. Fakt ist, das ist falsch. Und man muss den Konsumer Alternativen aufbieten, Optionen geben. Wo kann er sein Geld denn investieren? Weil das ist im Endeffekt eine Investition, die du tust.
Ja, wir sind so ein bisschen Jäger und Sammler tatsächlich. Und ich glaube, dieser Konsum oder dieses Kaufen, da springt ja unser Belohnungszentrum im Hirn an. Und wir sind dann so, wir haben was richtig Cooles jetzt besorgt, gekauft. Und ich glaube, jede Frau kennt das, die einmal shoppen war. Danach ist der Rausch und dieses Glücksgefühl.
Auch Männer. Auch Männer mittlerweile. Auch Männer.
Ja, genau. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ja, das mit den Alternativen ist eigentlich echt ein guter Punkt. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt irgendwie was, ich möchte was kaufen, dann gehe ich auf Kleiderkreisel.
Geil.
Weil da kannst du auch direkt nach Marken suchen, nach allem Möglichen und das, was ich halt gerade brauche und schaue ich. Und da ist die Auswahl natürlich eine andere, als jetzt, wenn du in diverse Online-Shops gehst. Und dieser Prozess dauert aber länger und deswegen konsumierst du auch viel langsamer. Du überlegst dir 3-mal, hole ich das jetzt oder nicht, aber du bist quasi entertained in der Suche.
Ich sag's auch so, es geht nicht darum, alles richtig zu machen, weil es schon gar nicht mehr möglich ist. Ein Fuß musst du schauen, dass du in der Mainstream bist und der andere Fuß in deiner eigenen Welt. Und dann musst du schauen, welchen Ausgleich du dir leisten kannst. Es ist auch eine Budgetfrage. Ich kann nicht immer im Ebel kaufen. Ich kann mir nicht immer Fairtrade-Klamotten kaufen. Ja? Und bevor wir sagen, und das ist wieder dieses Gesellschaftliche, die Messlatte hochleben und sagen, ich muss jetzt alles richtig machen. Nein, am Ende des Tages brauchen wir auch irgendwo Glücksmomente. Wir leben in Deutschland, das Wetter ist nun mal hier nicht immer so, wie man sich das gerne vorstellt. Das heißt, wir erkaufen uns diese Momente. Und das ist aber meistens immer nur sehr kurzfristig.
Mhm.
Investier mal ein bisschen Geld in dein Obst und Gemüse beim Ebel zum Beispiel. Du unterstützt wahrscheinlich noch die regionalen Händler auf Klamotten zum Beispiel, Fairtrade. Beziehungsweise, wenn es nicht mal Fairtrade ist, fuck it, Entschuldigung, aber dann geh auf Secondhand.
Ja.
Es gibt genügend Alternativen. Oder du gehst eben, wie hast du das genannt?
Kleiderkreisel,
ja.
Genau. Das
auch genauso. Aber diese Plattformen müssen im Endeffekt mehr gepusht werden, damit die Leute mehr Zugang dazu haben.
Aber da findet zurzeit wirklich ein Umdenken statt, was ich echt cool finde. Ihr seid ja jetzt in die Nürnberger Innenstadt gezogen mit eurem Laden, so richtig.
Also Downtown.
Downtown. Die Mieten müssen doch krass sein, oder? Also hattest du nicht Angst davor, als du deinen Mietvertrag unterschrieben hast?
Ja, ich hatte richtig Schiss. Ich hatte richtig Schiss, um ehrlich zu sein. Und als Unternehmer hast du natürlich immer irgendwo Existenzängste, weil deine Familie davon lebt. Aber ich hatte mir gesagt, durch auch den Tod meiner Mom, der dann passiert ist durch den Krebs, ich muss aus Fürth weg. Ah, der emotionale Abschied und dann kam Nürnberg. Ich habe recherchiert, ich habe 3 Monate Tag und Nacht recherchiert, geguckt, wo gibt es die Ladenfläche, die perfekte Ladenfläche. Ich habe meine Wünsche ins Universum geschickt und ich bin auf diese Ladenfläche gestoßen und es war eigentlich so ein Ramschladen davor drin. Ich dachte mir so, boah, der schaut eigentlich echt runtergekommen aus, aber du musst das Beauty sehen, du musst das Potenzial sehen. Und dann habe ich mich dort beworben und wir haben uns gegen massive Mitbewerber durchgesetzt, von Franchise bis, weißt schon, die was wirklich safe immer den Umsatz bringen von Döner, Sushi, irgendwelche Kaffeebars und so weiter. Aber ich habe gesagt, hey, wir haben eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, wir sind zu den Vermietern, das sind private Leute und man muss mit den Menschen reden. Da habe ich noch verhandelt, das ist so mein Ding. Ja, ich bin nun mal Händler.
Moment mal. Das heißt, du hast die Vermieter überredet, dass sie dir den Laden
Ja.
geben und dann hast du den Preis auch noch runtergedrückt.
Ja.
Du bist ja krass.
Ja. Weil ich habe natürlich den Vermietern ein ganz tolles Geschenk gemacht. Ich habe da, also eine Family, die da mit da aufgekreuzt ist und wir haben uns vorgestellt. Ich habe erzählt, wer wir sind, was wir machen, woher wir kommen, wo wir hinwollen. Und dann habe ich gesagt, so Leute, jetzt kommen wir eigentlich zum finanziellen Teil. Das ist für mich gerade nicht stemmbar, die Miete, die ausgelegt worden ist. Und dann habe ich zu denen gesagt, wie schaut's aus? Vielleicht können wir die Miete ein bisschen drücken. Vielleicht könnt ihr uns als junges Unternehmen eine Starthilfe geben. Und wir machen auf die nächsten 3, 5 Jahre eine Staffelmiete.
Ja,
Das
cool.
heißt, wir haben genügend Zeit, uns zu etablieren in Nürnberg und vor allem die Leute davon zu überzeugen, damit sich das Ganze auch vom Umsatz her rentiert, dass die Mitarbeiter bezahlt werden können, dass die Ware frisch kommt. All solche Sachen, ja.
Und es hat geklappt und
Und
die
es hat
Frage ist, oh
geklappt,
mein Gott,
ja.
wie
Ja. Ja, es ist geil.
cool. Da bin ich auf deine Einschätzung sehr gespannt, weil nachdem Less Waste und Naturkosmetik und halt all das, was mit Thema Nachhaltigkeit zu tun hat, ja, Gesellschafts- oder Mainstream geworden ist, springen da ja natürlich alle möglichen rein, weil sie merken, okay, das ist, da kann Geld damit gemacht werden. Ne? Das ist ein komplett neuer Markt, der erschlossen werden kann und da wollen alle mitreden, auch große Marken.
Ja.
Welche Gefahr siehst du da? Also
Ich sag mal so, man muss doch den Mehrwert sehen. Wenn die großen Firmen auf Bio umsteigen, die haben doch den Zugang zur Masse. Ist das doch völlig okay. Der Konsument muss sich aber hinterfragen, wen unterstütze ich? Und das ist ein banales Beispiel. Santé und Logona wurde aufgekauft von L'Oréal. Nestlé hält an L'Oréal 23%. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber man muss immer auch den Mehrwert sehen darin. Wir können alles immer gleich wieder runter machen, wir können alles wieder immer kritisieren, aber es geht die Art und Weise, wie wir den Markt approachen und vor allem, wie der Kunde den Markt approacht. Wenn der Kunde Bio drauf sieht, soll er sich nicht drauf verlassen. Ganz, ganz wichtig. Bio ist kein Qualitätsmerkmal, Siegel. Es ist einfach nur ein Wort, das wieder durch den Fleischwolf gezogen worden ist, das im Endeffekt, ja, hat keinen Markenschutz. Das heißt, du hast keine Sicherheit, dass Bio wirklich Bio ist. Das heißt, suchen Fachhandel auf, entweder für Lebensmittel oder für Naturkosmetik oder beschäftige, und das sind wir gerade auch dabei, so eine Art, Handbuch zu machen, welche Zertifikate sind denn transparent? Kann ich dir an einer Hand abzählen, die dir Transparenz als Endkunde geben? Das ist zum Beispiel USDA aus USA, BDIH, Natru-Siegel, Soil Association, Ecocert, auch das Halal, ja, auch solche Geschichten. Da gibt es Zertifikate, die einen sehr hohen Biostandard haben. Auch die gehen aber jetzt in den Mainstream, was aber auch okay ist, weil einfach nur das im Endeffekt wieder das Gesamtkonstrukt unterstützt. Der Kunde muss nur aufpassen, wen unterstützt er mit seinem Geld? Wo trägst du dein Geld auch hin?
Und das ist mein Tipp als Konsument. Ich habe ja vorhin erzählt, dass wir diesen Impuls haben des Jagen und des Sammelns. Und das können wir ja quasi nutzen, dass wir das in diesen Prozess mit einbeziehen, dass man sich so ein bisschen mit dem beschäftigt, was man kaufen möchte. Man kauft dann tatsächlich weniger, weil es kostet Zeit, ja. Es kostet wirklich Zeit, sich damit zu beschäftigen. Aber das Belohnungszentrum springt ja dann auch an, weil man weiß, wenn man es dann gekauft hat, ist es etwas Gutes.
Vor allem das banales Beispiel, wir stellen jetzt seit knapp, ja, sind es jetzt schon 2 Jahre, unsere Hausseifen. Ja, wir haben ein Sortiment von 13 Seifen. Wir persönlich verzichten bewusst auf Palmöl, selbst auf Biopalmöl. A, hat das nichts mit unserer heimischen Region zu tun. Wenn man so ein bisschen mal zurück zu Back Old School geht, alles, was regional ist, heimisch, geografisch gesehen, ist natürlich für unsere Hautfettsäuremuster
Besser.
viel besser. Wir sind keine Asiaten. Warum soll ich mir permanent Kokosnussöl auf die Haut schmieren? Die Erfahrungen der Kunden, die wir haben in den letzten Jahren, ist es, dass es häufig austrocknet war, weil jedes Öl hat auch ein Fettsäuremuster, genau wie deine Haut. Gleicht es dem nicht, weil es sich gar nicht versteht miteinander. Die chemischen Formeln, die
Die
passen
Chemie
einfach nicht.
stimmt
Chemie
nicht.
stimmt nicht. Danke, ja, es ist wirklich so. Kannst du auch auf die Öle übertragen. Die meisten Seifen, auch die Bio-Seifen, die man auch sonst wo in, sage ich mal, den großen Naturkosmetikherstellern aus Deutschland kauft, hauptsächlich auf Basis von Wasser. Dann kommt Palmöl, dann kommt Palmsterilate, dann kommt wiederum irgendwelches pflanzliches Glycerin. Null Pflege, alles nur Füllmengen. Die Erfahrung unserer Kunden, die wir haben wirklich mega Hautproblemtypen bei uns. Die gehen jahrelang zum Dermatologen, jahrelang in die Apotheke. Was bekommen sie? Eine Shit-Chemie-Seife und dann Cortison. Auf lange Frist haben unsere Kunden auch keine Bodylotion mehr so oft verwenden müssen, weil unsere Seife während der Reinigung schon deine Haut pflegt. Und darum geht's. Nicht nur waschen, sondern auch dich pflegen währenddessen.
Das ist, also das Thema ist wahnsinnig umfangreich und echt super spannend. Und ja, deswegen wollte ich auch unbedingt, dass du hier bei unserem Podcast auch Gast bist und uns da ein bisschen erzählst, weil es halt einfach auch die Denkweise ändert, ne? Und man eigentlich sofort in den lokalen Kosmetikladen rennen möchte und ja, sich da was holen möchte. Es gibt ja aber natürlich auch die Möglichkeit, wenn man das nicht kann oder als Student auch, dass man vieles auch selber herstellen kann, oder?
Definitiv.
Hast du da irgendwelche coolen Tipps, wie man sich einfach pflegen kann? Mit natürlichen Sachen und was halt irgendwie nicht viel kostet?
Auf jeden Fall. Also es ist ja ungefähr so wie auch im echten Leben, ob das jetzt auch in der Lebensmittel ist, du brauchst Konzentrate. Mhm. Du brauchst im Endeffekt das reine Zeug. Ja? Du kannst zum Beispiel mit der Hautpflege mit reinen Ölen arbeiten. So ein Jojobaöl oder ein Mandelöl ist wunderbar für unsere Haut. Kommen wir klar mit, passt unserem Fettsäuregehalt an.
Anwendung ist wahrscheinlich, wenn man aus der Dusche kommt, noch so ein bisschen nasse Haut hat und dann mit dem Öl drüber, ja, oder?
Ganz wichtig. Das sind 90% der Kunden machen die Fehler in der Anwendung und sagen, ach scheiß Öl. Jedes Öl, auch sogar selbst, wir haben Mischhaut, fettige Hauttypen, ja, die sagen, um Gottes Willen, Öl geht gar nicht auf meine Haut. Halt! Du brauchst das richtige Öl für deine Haut. Es gibt Öle, die haben Linalool, Gamma-Fettsäuren, die auf deinen Hauttypen eingehen können. Ja, dann hast du im Endeffekt wiederum dein Fettsäuremuster. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du das weißt als Verbraucher oder als Einzelhändler, dann weißt du auch, was du zu kaufen hast. Du machst wiederum weniger Fehlkäufe. Und jedes Öl muss auf feuchte Haut aufgetragen werden und warme Haut, wo die Poren offen sind. Dann zieht das Öl auch schön ein und das legt sich nicht auf deine Poren ab und schaust aus wie so ein Fettspargel, ja. Muss man so sagen.
Cool. Also, das wäre jetzt auf jeden Fall so eine Pflege. Was mache ich denn mit Haarkur? Ich habe immer noch nichts gefunden.
Arganöl ist mit das. Es gibt schon seit Jahrhunderten von Jahren. Das ist für dein Haar das Beste. Alle meiner Kunden haben keinen Spliss mehr. Wichtig ist aber, kauf kein gepanschtes, kauf kein Arganöl mit Silikone. Also investier lieber in ein echtes Arganöl, das dir dementsprechend auch lange anhält. Zum Beispiel 15 Milliliter ist nicht viel. Kostet um die zwischen 15 und 18 Euro. Hast aber ein halbes Jahr, wenn du es nur fürs Haar nimmst. Weil du brauchst wenig. Und das ist immer wieder beim Thema, ist das Öl rein, das ist wie ein Konzentrat. Du brauchst weniger.
Ja, häufig spart man an den falschen Stellen. Also da muss ich mir wirklich selber an die eigene Nase fassen.
Also, deine Haut wird es dir danken. Es ist dein Tempel, dein Körper ist dein Tempel. Aber ich finde es gerade interessant, was du gesagt hast. Natürlich, dass das jetzt, du machst das so an dir persönlich fest. Ne? Wir suchen immer häufig die Fehler mal bei uns, was auch okay ist, weil so erst reflektieren wir das Ganze. Aber es geht doch eigentlich darum zu sagen, ich muss mir jemanden suchen, einen Händler meines Vertrauens. Man muss wieder die Expertise suchen und dahin, wo die Leute Ahnung haben, was sie verkaufen. Wer berät dich im DM? Keiner. Wer weiß, was sie verkaufen? Keiner. Wer weiß, was sie im Bräuninger verkaufen? Keiner. Sie sagen nur, riecht geil, schmeckt geil. Ey, J.Lo hat es. Aber was sagt dir das über das Produkt aus? Nichts. Das heißt, du musst irgendwo deine Anlaufstellen suchen und finden oder auch in Foren.
Also du sagst, eigentlich muss man Fragen stellen.
Fragen, es kostet nichts.
Ja.
Und es kostet nichts.
Und ich meine, selbst wenn man jetzt keinen Naturkosmetik-Dealer in seiner Nähe hat, bringt es ja auch manchmal was zu schreiben, oder? Also halt die Marken direkt anzuschreiben, zu fragen, hey, wie macht
ihr das?
Und
die haben immer Rede und Antwort. Ich hatte jetzt erst Beach Cleaner bei mir bei Instagram, hat mich angeschrieben und wusste ich nicht. Das ist ein Thema, das habe ich noch nicht beschäftigt. Sie hat mich gefragt, hast du fraktuiertes Kokosnussöl? Mhm. Ich stand erstmal mega auf der Leitung, weil ich das noch nie gehört habe. Ich verkaufe Kokosnussöl, ja. Und dann sage ich zu ihr, was meinst du denn genau damit? Klär mich auf. Naja, ganz simpel. Fraktuiertes Kokosnussöl.
Fraktuiert.
Sie wusste aber anscheinend auch nicht ganz genau, was jetzt der Hintergrund ist. Im Endeffekt, es ist flüssiges Kokosnussöl, das auch in der Kühlung flüssig bleibt.
Ah ja, okay. Das habe ich zu Hause stehen. Hat mir mein Mann geschenkt, steht noch verschlossen da, weil ich auch nicht wusste. Also es war mir suspekt. Okay, jetzt weiß ich, was
jetzt
das ist.
Jetzt kann ich erklären, warum.
Ja.
Ich habe mich eingelesen in der Nacht, 2 Stunden, denke mir, was zum Teufel ist denn fraktuiertes Kokosnussöl? Im Endeffekt Jedes Öl hat Fettsäuren.
Genau. Oh, darf ich, warte mal, darf ich raten? Ich glaube, ich weiß, wo es hingeht.
Leg los.
Fraktuiert. Das heißt, es wurde fraktioniert.
Ja.
Ja? Und es gibt längerkettige und kürzerkettige Fettsäuren.
Ja.
Und die längerkettigen, das sind die festen. Und die kürzer sind die flüssigen. Und das heißt, die wurden einfach getrennt. Also
High
die
five.
Längeren von den kürzeren. Oh mein Gott.
Yes. Geil. I love it. Und genau so ist es. Es wurden nur Fettsäuren entzogen, ne?
Ja.
Um eben, ich glaube, dann Hauptbasis ist C10, die Fettsäure von der Formel her. Ich weiß, das ist jetzt viel zu deep, aber im Endeffekt sind da nur Fettsäuren entnommen worden und somit, und die werden in der Medizin eingesetzt. Gerade in der Medizin. Und das habe ich ein Thema gehabt, das hat mich jetzt interessiert und damit habe ich mich beschäftigt. Und ich habe das auch dann auf Insta geschrieben.
Ja.
Das heißt, einfach auf die Leute zugehen, nervt sie. Gerade die Leute, die Influence haben können, die das Hintergrundwissen haben, nervt sie, weil ihr nervt nicht.
Ja. Ja. Und was wollte sie jetzt mit diesem fraktionierten?
Sie hat gesagt, sie kommt jetzt eh mal dann in den Laden vorbei. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich freue mich. Da hat sie sich bedankt, dass ich halt recherchiert habe, aber so läuft es doch im Endeffekt.
Ja.
Ja, ich habe die Zeit, das ist meine Leidenschaft. Ich stehe Rede und Antwort und wenn ich was nicht weiß, dann muss ich doch auch recherchieren.
Ja.
Ja, und so einfach miteinander geben und nehmen.
Cool, voneinander lernen. Mensch, das war jetzt echt ein tolles Gespräch. Ich habe wieder super viel mitgenommen. Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Und für euch gibt es im Green Up Your Life Blog ein paar coole Rezepte, wie man Body Butter, Peeling oder eine Gesichtsmaske selber machen kann. Schaut da unbedingt mal rein und dann freue ich mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören.
Green Up Your Life. Marie weiß wie. Checkt auch den Blog auf energy.de.